Hallo, das ist wieder eine Folge des Podcasts Ring frei, der Initiative Volksentscheid Berlin autofrei. Wir sind heute wieder in der Raumfahrtagentur im Wedding und freuen uns über einen ganz besonderen Gast, nämlich Girina von Changing Cities. Changing Cities, da denkt ihr, Moment mal, Folge XY, wir hatten doch schon mal die Raunhild hier, stimmt. Wir haben heute einen ganz besonderen Anlass, dass wir nochmal Changing Cities zu uns eingeladen haben. Girina, herzlich willkommen. Bevor ich kurz dich bitte, dich vorzustellen, erstlich auch herzlich willkommen an dich, Christoph.
Hallo,
also, Grüße an alle. Heute wieder zu dritt. Und Girina, was genau führt Changing Cities aktuell im Schilde und worüber wollen wir heute sprechen?
Also wir führen vieles im Schilde und heute wollen wir aber über die Schulstraßenkampagne sprechen, Schulstraßen jetzt. Und da geht es um Verkehrssicherheit, da geht es um Raum für Kinder in der Stadt und um vieles andere. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Also das Thema Kindermobilität. Und erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zu Changing Cities gekommen? Wie kommst du zu dem Thema?
Ich arbeite für Changing Cities. Ich bin eine der wenigen Hauptamtlichen sozusagen. Der Verein selber lebt ja auch wie Berlin autofrei von den vielen engagierten Ehrenamtlichen. Und wir sind zu dem Thema gekommen, weil es im Moment sehr unfair ist gesellschaftlich, wie die Kinder behandelt werden. Wir haben angefangen mit dem Volksentscheid Fahrrad, sind Eltern auch und haben dann geguckt, okay, was brauchen Kinder, um mobil zu sein, und haben angefangen, die erste Critical Mass zu machen für die in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie kennen, die Kinderfahrraddemos. Da war die erste in, ich glaube, 2017 sogar schon. Und da ging es darum zu sagen, die Straße sollte für alle da sein und die Stadt, der Raum in der Stadt sollte Kindern genauso gehören wie Erwachsenen. Wir haben jetzt mit dem Volksentscheid Fahrrad haben wir uns für eine Fahrradinfrastruktur eingesetzt, von der auch auf jeden Fall Kinder profitieren werden, wenn sie gut umgesetzt wird. Trotzdem haben Kinder auch besondere Bedarfe und Bedürfnisse und auch ein Recht darauf, mobil zu sein. Und dieses Recht wird im Moment sehr stark eingeschnitten.
Da ist aber Berlin so ein bisschen mit vorne mit dabei, diese Initiative, gerade auch was Schulstraßen anbelangt. Oder wie ist da, wie ist da die Situation aktuell in
Deutschland? Also es ist so, dass so die Kinderfahrraddemos, es findet total viel Anklang. Und eine Sache sind Fahrradwege und auch eine Sache sind Demos dazu. Und wir sind auf die Schulstraßen gekommen, weil sie schon im auch europäischen Ausland existieren und ziemlich erfolgreich existieren. Mhm. Und sie eben ein Punkt sind, im Schulkontext auch das Thema Verkehrssicherheit anzusprechen. Und wie viele Eltern wissen und vielleicht auch so Interessierte, dass gerade an Grundschulen, also wenn dein Kind in die Schule kommt, ist es ein Riesenproblem, irgendwie zu sagen, hey, lauf mal allein zur Schule. Und wir sind alles von einer Generation jetzt, so ab Mitte 30, schätze ich mal, sind wir noch gewohnt, auch selber zur Schule zu gehen, schätze ich mal, auf jeden Fall vermehrt. Und es ist tatsächlich so eine Pandemie, dass Kinder heutzutage viel weniger selbstständig zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Zurück zu deiner Frage. Also es ging darum, genau wie warum Schulstraßen. Genau, weil wir denken, das ist ein total ein super guter Ansatz, der sich vor allem auch niedrigschwellig umsetzen lässt. Ich kann gleich mal vielleicht ein bisschen erzählen, weil wenn ich ein bisschen direkt über die Schulstraßen erzähle, dann wird auch klar, warum, was so die Vorteile aus unserer Sicht da sind.
Ja, ich glaube, ich fand es zum Anfang ganz spannend. Es gibt ja einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, wenn man Veränderungen erzeugen will. Und du hast angefangen mit den Critical Mass Fahrraddemos. Mir als Bürger kommt irgendwie auch ins Gedächtnis, wir haben im Bezirk immer mal so autofreie Spielstraßen, das ist wirklich, also ich gebe jetzt das Beispiel bei mir vor Ort, weil es ist so absurd. Also das ist eigentlich eine ganz nette Ecke mit so Kopfsteinpflaster und ein paar Eiscafés. Die 120 Meter, die freigegeben werden, sind original die unter der S-Bahn. Also ein Tunnel, wo man nur an Ratten und alles Mögliche denkt. Also
da musst du gleich
Entschuldigung.
Husten.
Genau, da kommt mir sofort der Hustenreiz. Wo ich wirklich denke, so kann es wirklich der Ernst sein, dass man den hässlichsten Abschnitt den Kindern freigibt. Da will ja auch so schon keiner spielen. Also ist wirklich das einzige Stück Straße, so den Brotkrumen wirft man da quasi den Kindern hin. Aber das nur als kleine Anekdote zur Einstimmung. Also
oder sagen wir mal, eure strategische Arbeit richtet sich auf die Schulwege. Und wie du schon sagst, da ist ja zum Teil die Elternschaft verursacht Teil des Problems, weil man dieses Thema Elterntaxis hat. Zugleich ist es ja so dieses klassische Dilemma, wenn alle finden, dass es unsicher ist, dann wird sich nie was bessern. Also genau da anzusetzen, die Situation zu entspannen und zu befrieden, würde dazu führen, dass immer mehr Menschen ihre Kinder wieder, so wie vielleicht vor einer Generation noch üblich, zu Fuß oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad wieder zur Schule gehen lassen. Jetzt über die Logistik und die Einzelheiten würde ich gleich tatsächlich gerne mehr hören, aber vielleicht zum Einstieg, was mich da interessiert. Warum ist es eigentlich, man könnte ja sagen, ist doch alles wunderbar. Lass uns alle mit dem Auto, alle Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Jetzt mal unabhängig davon, wie das da logistisch geregelt ist. Vielleicht kann man die irgendwie mit dem Katapult rausschießen. Und also, was spricht eigentlich nicht dafür, dass 100% der Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren? Was hat das für negative Effekte, anders gefragt?
Sehr viel. Also einmal selbstständige Bewegung. Also wirklich, glaube ich, was die Kampagne oder was das Konzept sehr gut zusammenfasst, ist selbst und sicher unser Hashtag. Also Selbstständigkeit und Sicherheit bei Sicherheit. Und diese Selbstständigkeit ist extrem wichtig und Bewegung für die Entwicklung von Kindern. Und wenn man ihnen das nicht zuspricht oder zulässt, hat es extrem viele negative Beispiele auf allen Ebenen, also körperlich, kognitiv, emotional. Und man nimmt denen sehr viel weg und hemmt sie in ihrer Entwicklung.
Es ist wahrscheinlich auch ein Gesundheitsaspekt, weniger Bewegung, weniger neuronale Verbindungen.
Dieses Ganze, also genau, das ist...
Weniger Geschwindigkeit antizipieren können, so die ganze Thematik.
Genau. Es ist, also ne, Bewegungsmangel verursacht wieder Krankheitsbilder und die Bewegung, die hilft auch dabei, eben die Vernetzung im Gehirn zu fördern und auch eine Selbstständigkeit hilft auch nochmal eine andere Interaktion mit der Umwelt, also das, was um dich herum ist. Und dadurch einmal auch, wenn man jetzt auf das Thema Verkehrssicherheit guckt oder sich im Verkehr gut verhalten oder sicher verhalten, ist es total wichtig, dass sie das selbstständig auch üben, weil du dann das einfach anders, auch das Gehirn das anders aufnimmt. Und darüber hinaus aber auch generell Eindrücke und Erlebnisse haben, die auch für die Entwicklung, also wenn man jetzt so auf einer... Abgesehen davon, dass man, das glaube ich, alle Eltern möchten, dass es ihren Kindern gut geht. Und das ist meiner Meinung nach, hat es auch mit einem Glücksgefühl zu tun, selbst zu erobern. Aber auch darüber hinaus, wenn wir jetzt so ganz so ein bisschen das sehr eng sehen auf, was bringt meinem Kind was später im Leben, dann auch eben gesundheitlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und natürlich auch die Luftverschmutzung. Also selbst wenn es gut katapultiert, direkt rein mit irgendwie, das nicht mehr atmen muss, dann wird es vielleicht hinhauen. Aber irgendwann in der Pause, vielleicht selbst dann auf dem Pausenhof, stinkt es noch nach. Also das ist ja auch die Luftverschmutzung, gerade bei Kindern, auch durch den Auspuff und so, sind ja näher dran.
Gibt es denn da Studien auch, was das mit der Wahrnehmung von Kindern macht? Oder wie... Also kann man eine Aussage treffen über die Qualität des Schulwegs?
Ja, also es ist ganz interessant. Es gibt jetzt schon, ich glaube 2005 war die erste große Studie von einem Schweizer Hüttenmoser.
Stellen wir in die Shownotes.
Professor Hüttenmoser, falls ich jetzt Ihren Namen falsch ausspreche, entschuldige ich mich. Aber das Interessante daran ist, er hat eine Studie gemacht und hat Kinder zeichnen lassen, ihren Schulweg zeichnen lassen. Und mit sehr vielen Kindern. Und das ist jetzt auch immer weitergeführt worden und es wird auch immer wieder bestätigt. Die Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, das ist, also entweder es ist schwarz, also alles sehr dunkel und grau, was da ist. Also es ist auch nicht viel, es ist eigentlich nur die Straße. Also, und dann bei dem einen Bild ist so, das Kind steigt ein, da ist noch ein Baum, auch grün, und dann ist es grau und dann steigt es aus, dann ist wieder auf grün. Oder es ist gar nichts eigentlich. Und die Kinder, die laufen, also es war dann zu Fuß versus Auto. Fahrrad war, glaube ich, gar nicht mit dabei. Aber das ist total detailliert, bunt, fantasievoll. Und man sieht richtig so dieses Engagement, dieses sich mit dem um sich herum auseinandersetzen. Und auch die sozialen Kontakte sind wichtig und werden auch aufgezeigt.
Das heißt, man kann auch ganz mutig sich mit anderen treffen und gemeinsam zur Schule gehen. Gut, das könnte man natürlich im Auto auch, aber da ist wahrscheinlich die Spielekonsole im Weg.
Ja, ich glaube auch wirklich dieser selbstständige, also dieses selbstbestimmte, selbstwirksame hast du dann trotzdem nicht, wenn Erwachsene dabei sind. Aber ich muss auch dazu sagen, ich nehme es Leuten auch nicht übel, dass sie Angst haben, ihr Kind allein zur Schule zu schicken. Also es ist ja auch eine Realität. Und genau deshalb gibt es diese Kampagne sozusagen. Und zu sagen, also das Elterntaxi ist das Symptom, nicht unbedingt so die Ursache. Und wir wollen halt eher an die Ursache ran.
Das Symptom und gleichzeitig der Teufelskreis. Also
ja, genau.
Den man natürlich unterbrechen würde, wenn man als Eltern, ja, kann man das ja auch zu Fuß, kann man ja seine Kinder bringen. Es gibt ja Mittelwege, wo man sagt, die ersten Monate, 2 Jahre vielleicht, bringt man sein Kind zu Fuß. Und damit es eben genau stufenweise dieses sich zurechtfinden lernt, auch dieses Kommunizieren auf dem Weg, alles, was dazugehört.
Ist halt zeitintensiv. Also ich kann von mir berichten, bei mir ist das so. Denn wir machen das wirklich hin und zurück. Und also ich habe dann immer gerne das FDP-Argument, ich könnte in der Zeit auch Wert schöpfen, aber muss in Anführungsstrichen die Wege meiner Kinder shadowen.
Das ist ja eine Wertschöpfung, weil die Kinder ja besser in die Welt starten.
Völlig richtig.
Produktiver werden.
Das ist sozusagen ein vergiftetes Gesprächsangebot an die Gegenseite. Aber ja, ohne da jetzt zu tief einzutauchen, wie genau habt ihr denn in Berlin mit der Kampagne angefangen? Wie lange läuft die schon?
Darf ich noch mal eine Sache zurücksagen? Weil ich fand, was ich auch interessant finde, so von der Argumentation dieses Hüttenmoser, ist, dass er tatsächlich diesen Punkt auch gebracht hat, mit den eigentlich auch, ne, irgendwo schrieb er, dass wenn die Polizei, Polizei und Verkehrsplaner, die denken so, Ziel, möglichst keine Unfälle, aber sie nehmen halt ganz viel, abgesehen von diesem Riesenpunkt, den ich gerade schon genannt habe, das ist ja sein Hauptpunkt, ist diese Selbstwirksamkeit. Und sagt er auch, was die Eltern, also es sind ja auch die Eltern, werden da ja auch mit reingezogen. Und das ist wirklich dieses Zeitargument, wenn man dann auch mehr als ein Kind hat und eins noch zur Kita muss, alleinerziehen, kriegst du das dann gar nicht hin. Und wer weiß, wo die Eltern dann auch später dann arbeiten, was die für. Also es kann auch nicht sich jeder leisten, sozusagen, also diese Zeit zu nehmen. Natürlich ist es gesellschaftlich, sollte diese Zeit da sein, das sehe ich auch ein. Aber ich fand es dann auch dann in diesem Kontext auch ein spannendes Argument, wollte ich nur sagen.
Ist auch ein Riesenargument in Berlin. Ich meine, was müssen Familien da teilweise jonglieren? Das eine Kind kommt auf die eine Schule. Also wir hatten das auch auf der entgegengesetzten Richtung zum Kindergarten. Und man muss quasi zeitgleich an 2 Orten in der Stadt sein. Dann kannst du gerade noch auswählen, welches Kind opferst du sozusagen. Das ist völlig richtig. Also es ist einfach aus der Warte, also das Interface, das User-Interface ist da völlig mangelhaft. Für Eltern, für Kinder. Es ist im Grunde ein System, was dafür nicht gebaut ist, ganz eindeutig, ja. Also nochmal kurz die Frage, seit wann macht ihr die Kampagne? Beschreibt doch mal so, wie ist die bisher gelaufen?
Also wir haben 2022, sind wir im Herbst damit so in die Öffentlichkeit gegangen und da so ein Kernstück der Kampagne sind Schulstraßenaktionstage, damals hießen wir noch Schulzonen. Und während dieser Aktionstage organisieren Eltern an den Schulen, also meistens Eltern, manchmal auch Lehrerinnen, manchmal Schulleitungen, mal so ein Beispiel, wie es sein könnte, wenn eine Schulstraße existiert. Und wir haben angefangen, so ganz frei einfach zu sagen, wir würden gern eine Kampagne machen zur Schulwegsicherheit. Wer Interesse hat, melde sich so ungefähr. Und jetzt so im Laufe, es haben sich schon sehr viele gemeldet, weil das für extrem viele Leute ein Problem oder ein Thema ist. Also natürlich hauptsächlich Grundschulen, später vergisst man es so ein bisschen vielleicht, aber genau, das sind trotzdem noch wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler, wahnsinnig viele Menschen in der Stadt, die da gerade deren Recht so genommen wird, eben selbstständig unterwegs zu sein. Und das spricht sehr viele Eltern an.
Wie ist es mit Kindergarten?
Kindergarten auch. Wir hatten auch Kita-Zonen, also damals waren ja Schulzonen, Kita-Zonen, Kita-Straßen. Aber im Moment ist die Schule dominiert. Moment in der Kampagne.
Vielleicht muss man einmal kurz noch ausführen, wie das sozusagen logistisch vor Ort aussieht und warum. Also weil ich glaube, jemand, der vielleicht das nicht im Blick hat, keine Kinder hat, der ist vielleicht gar nicht so, dem ist gar nicht so bewusst, was alles nicht geht vor Schulen. Also was jetzt unglaublich schwierig ist. Also ich kann ja nur sagen, die Schule meiner Jungs, da ist gegenüber auch noch eine Kita. Man sollte meinen, irgendwie gefährlicher geht's nicht. Da schafft man es nicht, einen Zebrastreifen auf die Straße zu bringen, geschweige denn Anwohnerparkplätze direkt vor der Schule zu verhindern. Die sind jetzt sogar noch dahin gekommen. Also die Straßenverkehrsbehörde gibt den anwohnenden Pkw-Besitzenden da alle Rechte, die Sichtachsen voll zu parken, statt wirklich irgendwie Schülerschutz zu gewährleisten. Die Grundlage all dessen ist ja immer noch unsere Straßenverkehrsordnung, die halt immer noch diese vermaledeite flüssige und Gott, ich habe allergische Reaktion. Wie heißt das gleich wieder?
Verkehrsfluss, glaube ich.
Fließender Verkehr.
Fließend und wie auch immer. Das heißt, man muss jede Maßnahme, die dem zuwiderläuft, begründen durch unmittelbare Gefahr, was in der Praxis im Endeffekt darauf rausläuft, dass dann schon ein paar Kinder gestorben sein müssen. Also um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber jetzt auch nicht wirklich viel überspitzt.
Nee, so viel überspitzt ist nicht.
Und die Schulstraße hat jetzt, ob jetzt temporär oder permanent, mal ausgeklammert, sozusagen den Bereich vor einer Schule oder um eine Schule. Ja. Ich glaube, es gibt auch Eltern, es gibt auch wie nennt man die Stellen, wo man Kinder
Kiss
dann...
Kiss-and-Go-Zonen,
genau, ja. Können wir auch drüber sprechen. Aber ja. Erstmal so als Konzept, den Raum vor der Schule so zu sichern, dass da keine Autos ein- und durchfahren.
Genau, also vielleicht fange ich auch nochmal an, was eine Schulstraße ist und dann darauf basiert ja dann auch die Aktion und die Kampagne. Also eine Schulstraße ist der Bereich vor der Schule, der für mindestens morgens oder nachmittags autofrei ist, also keinen Durchgangsverkehr durchlässt, sodass auf jeden Fall mindestens das Problem dieses Staus, Autostaus und der ganzen Gefahrensituationen, die dadurch entstehen und Risiken mit Wendemanövern und sonst wie, dass das genommen wird. Und dann nochmal auch so ein bisschen zu diesem Thema Selbstständigkeit. Also das mindestens kann dann das Kind die letzten 30 Meter alleine laufen zur Schule. Auch das. Und aber da kann auch viel passieren in 30 Metern, auch an 10 Metern, auch an sozialen Kontakten und so. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also das ist so das Minimum. Ist Durchfahrtsverbot für Kfz, für Autos, mindestens morgens oder nachmittags. Unserer Meinung nach gibt es da Standards, also sollten Standards eingeführt werden. Das ist der Minimumstandard sozusagen, ne? Das ist dieses kurze Zeit. Und dann, wenn wir uns aber auch überlegen, die Stadt und Raum in der Stadt und auch fehlender Raum an Schulen, ist eigentlich ein kindgerechter Standard eine längere Öffnung. Und auch, es ist einfach so viele Vorteile auch wieder mit Bewegung, dass ganz oft ist an Schulen gar nicht genug Raum für Bewegung da, dass die Straße eben auch von der Schule genutzt werden kann. Und nochmal erweitert, auch permanent, eben 24/7 sozusagen auch von der Nachbarschaft. Einfach, dass es auch mit als ein Teil der Stadtentwicklung verstanden werden kann, was der Nachbarschaft dann Raum gibt.
In Paris ist das, glaube ich, in hunderten Schulen tatsächlich schon.
Nicht an hunderten Schulen, nee, das ist genau, es ist an über 40 Schulen umgesetzt und kommt total gut an. Und in Berlin haben wir eine.
Wollte gerade fragen, gibt es hier auch schon einen Leuchtturm?
Ja, es gibt einen Leuchtturm, auch in Deutschland, ersten Leuchtturm. In der Singerstraße in Mitte gibt es einen Bereich, wo auch das ist ein Gymnasium und eine Grundschule und eine Plansche in diesem Stück der Straße. Und das ist eben jetzt nicht mehr befahrbar für den Kfz. Und wird gerade umgebaut und ich bin ganz gespannt, wie das so in ein paar Monaten aussieht. Auch weil im Moment war es dann eben, also die gestalten jetzt auch die Straße. Das ist nämlich auch noch ein sehr schöner Aspekt.
Wie sieht denn das rein praktisch aus? Also das schafft ja sehr unterschiedliche Bedingungen, ob es jeweils morgens von 8 bis 9 und nachmittags von 3 bis 4 sein soll oder eben 24 Stunden am Tag. Also wird das dann auch baulich abgesichert? Gibt es da gewisse, wahrscheinlich auch stufenförmige Vorstellungen, wie es ideal ist? Was ist sozusagen der Minimalkonsens oder Kompromiss, den man eingehen kann? Und wie vor allem sieht das dann mit der Umsetzung aus? Also ich kenne das aus einer mir bekannten Schule, wo genau das diskutiert wurde. Da muss man dann versenkbare Poller etwa installieren, weil ja natürlich Rettungsdienste, Feuerwehr muss ja durchkommen. Also es kommen ja sehr schnell sehr viele praktische Fragen dann. Neben den rechtlichen, was geht überhaupt? Eben diese praktischen Fragen. Wie sichern wir trotzdem die Zugänglichkeit für die Notfälle und auch für Lieferdienste natürlich für die Schule und all diese Sachen.
Ja, also alles, was gebaut wird oder nichts, was Straßenland ist, muss auch Zugang, also und wo Menschen sind, muss Rettungswagen Durchfahrt haben und andere auch Dienstleistungen. Müllabfuhr muss ja auch irgendwie dann rein, wenn da auch Wohnhäuser noch sind. Es ist ja nirgends gesichert im Moment. Es ist ja relativ frisch in Deutschland, also in Nordrhein-Westfalen gibt es ja diesen Erlass vom Ministerium an die Kommunen, wie sie Schulstraßen umsetzen können. Die haben nur diese, wir nennen es den Mindeststandard, eben diese kurze morgendliche Öffnung. Und da ist es, bin mir nicht ganz sicher, aber es sind so Baken, die dann, oder Gitter, die aufgestellt werden können selber und dann auch wieder runtergenommen werden können. Versenkbar sind die jetzt in Mitte nicht. Aber es gibt ja, also wir haben ja auch Fußgängerinnenzonen in ganz Deutschland schon seit Jahrzehnten. Und da muss ja auch immer die Feuerwehr durch. Also es sind sozusagen, genau, oftmals, also Poller ist so das, was einem als erstes in den Sinn kommt, wenn du es permanent schließt.
Wie kam es zu dem Erlass in NRW und wäre sowas in Berlin auch denkbar oder nützlich?
Ja, auf jeden Fall wäre es nützlich. Also in NRW war die Kinder aufs Rad, die Kidical Mass in Köln, die waren sehr aktiv in dem Bereich und haben dadurch, glaube ich, auch so dort die Politik irgendwie mit reingezogen und haben gezeigt, in Köln gibt es ein paar Pilotprojekte und haben das, glaube ich, haben den Anstoß auf jeden Fall. Also der Anstoß kam auch da aus der Zivilgesellschaft, wie auch bei uns in Mitte ja auch. Und dann haben die, glaube ich, ihre Rechtsleute, also als wir angefangen, daran gesetzt, also NRW. Und es ist einfach an sich, es ist eine wahnsinnig, also klar, es gibt praktische Fragen, die müssen geklärt werden und es ist auch immer kontextspezifisch, was dann vielleicht wo gut funktioniert. Was wir sagen ist, wir möchten keine Lösung, wo die Eltern dann gezwungen sind, irgendwie um 6.45 Uhr da zu sein, irgendwas hinzustellen, sondern es muss eine andere Lösung geben. Und Poller sind zum Beispiel eine Lösung, die meistens funktionieren kann und gut funktioniert. Dann sind die Kosten da, aber es ist auch immer die Frage, was ist uns die Sicherheit der Kinder und auch die Rechte der Kinder, was sind sie uns wert, muss man dann eben auch immer gucken. Und was, als wir anfingen mit der Kampagne, waren selbst aus der Politik so von Leuten, die gesagt haben, finden wir eigentlich eine super Sache und voll wichtig, aber wie können wir das überhaupt anordnen? Und da, das ist so eine Sache, wo sich meiner Meinung nach auch in Berlin die Verkehrsverwaltung sehr so ein bisschen das oft leicht macht, weil sie immer das Gesetz vorschiebt, dass es nicht geht. Und
doof stellt, wenn man mal.
Genau, es geht einfach, uns sind die Hände gebunden. Und natürlich, es ist ja auch so, je nachdem, welchen Anwalt man fragt oder Anwältin, kriegt man auch unterschiedliche Antworten. Also es gibt immer einen Graubereich und eine Interpretationssache von Gesetzen. Es ist kein Ausschluss. Also es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie, keine Ahnung, ein Karussell oder eine Achterbahn vor jede Schule setzen möchte.
Und der Fairness halber muss man, glaube ich, dazu sagen, wenn man sich da vorwagt als Behörde oder Entscheider, dann kriegt man auch die Klagen der vielleicht derer, die da unbedingt lang müssen.
Mhm. Genau, also dass sich die rechtlich, ja, ich wünsche mir trotzdem mutigere Leute, weil ich meine, wenn du in der Position bist, um Sachen zu verändern, dann mach den Schritt, verändere sie. Und
es ist ja auch nicht so, dass die Gesamtlage jetzt irgendwie kinderfreundlich wäre und wir sagen könnten, wir legen jetzt die Hände in den Schoß.
Ja, ja, nee, eben, genau. Es geht ja auch um Vision Zero, also es geht um, ne, auch wenig eine Reduzierung der Schwerverletzten und Verletzten. Jetzt kann ich da nochmal einen Abstecher machen, auch in Unfallzahlen. Generell für Berlin wurden die gerade nochmal vorgelegt von der Polizei vor 2 Monaten. Da wurde auch klar, dass Kinder und auch Ältere sind besonders gefährdet. Und laut auch der Unfallversicherung in Berlin gibt es 10 Unfälle, also Schulwegunfälle schon allein.
Mit Kindern?
Mit Kindern, genau. Also ja. Die Schulwegunfälle, die Kinder betreffen. Ja, also Hände in den Schoß legen ist nicht. Und das ist, und ich glaube, da kann man, sind wir uns auch gesellschaftlich, dass es da eine breite Konsens gibt, dass wir irgendwie die Kinder da schützen wollen und dass es auch eine Verpflichtung gibt der Politik, Kinder zu schützen.
Vielleicht eine kurze Frage: Gab es denn oder gibt es eine wesentliche Zahl von Klagen dann? Also ist das ein Problem auch in eurer täglichen Arbeit schon oder sind das bisher dann Ausnahmen hoffentlich?
Also bisher ist es ja so, es ist, also 2022 ist noch nicht so wahnsinnig lang und deshalb, es kommt so ins Rollen. Und jetzt mit der NRW-Erlass, es ist super, dass der kam, weil kann man irgendwie zeigen, es ist möglich und auch Berlin zeigen, es ist möglich im Moment. Also in der Singerstraße gab es eine Klage, die wurde aber schon zurückgewiesen. Weil die Kläger gar nicht sozusagen den Anspruch hatten zu klagen, weil es sie gar nicht so belangt hat. Ich glaube, das war so. Und es wurde dann gar nicht weitergetragen. Also es ist ein Konflikt. Wir alle wissen, es ist ein Konflikt.
Zu dem man sich auch politisch verhalten kann. Man kann den schüren oder man
genau,
kann den befrieden.
Auf jeden Fall. Es ist ein, genau. Und ich glaube aber, dass in der Sache, dass Kinder unfallfrei zur Schule kommen und das Recht bekommen, ihr Potenzial auszuleben, das sollte irgendwie, klar wird irgendjemand immer schreien, aber ich glaube, dass da wirklich ein Konsens besteht und dass das eine Chance ist, eben, ja, auch aktiv zu werden, sozusagen. Aber man sagt, eine Stunde aufs Auto verzichten, also da einfach auf den Durchgangsverkehr verzichten, damit Kinder da sicher ankommen. Ich glaube, da ist nicht so viel zu befürchten. Aber es ist tatsächlich, jetzt in Berlin ist es noch gar nicht so weit. Wir hatten ein Pilotprojekt. Das ist in Lichtenrade. Da gab es auch, glaube ich, in der Elternschaft Beschwerden. Es war jetzt nicht 100%. Alle fanden es toll, aber mehrheitlich fanden es die Leute toll, haben mitgemacht. Und hier nochmal interessante Tatsache ist, dass der Autoverkehr verpufft teilweise. Also es ist wie auch bei den Superblocks, ne? Es gibt ja in London zum Beispiel, gibt es schon seit 2017 Schulstraßen. Es gibt schon eine ganze Weile und es gibt über 500 Schulstraßen in London. Und da gibt es auch schon dann einige Studien. Und es ist 18% nimmt zu, also hat zugenommen an der aktiven Mobilität. Also mehr Kinder fahren Rad und laufen zur Schule. Und es gibt weniger Autos. Also ganz ähnlich wie auch bei den LTN. Es ist in Großbritannien, diesen verkehrsberuhigten Zonen, wo kein Durchgangsverkehr erlaubt ist. Da ist 30% Abnahme des Kfz und irgendwie 1, noch was Verlagerung. Also ist ja wirklich verrückt. Und das ist, zeigen auch die Pilotprojekte. Also bisher gab es eben auch in Deutschland, jetzt gibt es schon einige. Also es gibt so um die 13 Pilotprojekte in verschiedensten Städten. Es zeigt immer wieder, dass diese Angst der Verlagerung nicht komplett unbegründet ist. Aber jetzt, also beim Berliner Pilotprojekt gab es gar keine Verlagerung. Aber die ist nicht essentiell.
Aber man sieht das auch, wenn man als, ich sage jetzt mal, interessierter Laie,
ja.
Also ich habe ja gesagt, ich mache den Schulweg ganz häufig zu verschiedenen Zeiten und der Schulweg ist sehr wenig frequentiert mit Autos außerhalb dieser Come-and-Go-Zeiten. Gefühlt würde ich sagen, 80% dieser halben Stunde um Schulbeginn sind halt Eltern.
Ja.
Und wenn man da eine Maßnahme herbeiführt, dass es denen weniger sinnvoll erscheint, um es mal vorsichtig zu formulieren, und andere Wege gefunden werden, wir haben ja das große Privileg in Berlin, tollen ÖPNV, und sobald es sicherer ist, die anderen Wege zu nutzen, wie du sagst, verpufft ganz viel von dem Verkehr, weil einfach der Anlass aufgehört hat. Und die Eltern können ja trotzdem noch mit dem Auto zur Arbeit fahren, ja, wenn es sein muss.
Ja.
Ist dann aber halt eine andere Strecke.
Ja, genau. Also in London ist das, da haben die eben sehr viel mehr Studien. Deshalb zitiere ich ein bisschen aus London. Da ist auch irgendwie mit 75, also du siehst, liegst gar nicht so schlecht mit deinen 80% gefühlt, dass dieser morgendliche Verkehr ist irgendwie 75% dieser Bringverkehr für die Schulen. Und ich weiß nicht, ob Kitas da noch mit drin sind, aber ich glaube sogar hauptsächlich Schulen, der damit dann auch eben natürlich sehr viel gemindert wird.
Kurzer Ausblick, weil wir uns schon so ein bisschen dem Ende nähern. Mhm. Ihr habt ja jetzt die nächste Aktionsrunde vor euch. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu Terminen sagen, wer
ja,
da so mitmacht, was da so auch so die Strategien sind? Wer darf sich das dann jeweils vor Ort angucken? Wer erfährt davon?
Also ihr alle dürft gucken. Ihr alle dürft gucken kommen. Die Schulen werden wir, also wer genau mitmacht in Berlin jetzt, werden wir bald bekannt geben.
Das
also
sind so ein paar Dutzend.
Genau, das sind ein Dutzend. Das läuft ja darüber, dass es angemeldet wird und die Anmeldungen laufen noch. Sobald dann alle sagen, wir haben es angemeldet, geben wir das nach außen. Und auf der, jetzt deutschlandweit wird es auch eine Karte geben, auf der das zu sehen ist. Also wenn ihr jetzt euch zuschaltet außerhalb von Berlin, wird es auch eine Deutschlandkarte geben.
Wann sind die Termine?
Die Termine, genau, sind vom 22. April bis 3. Mai. So über 2 Wochen verteilt. Aber nicht verzagen, wir machen die so 2-mal im Jahr. Also das nächste Mal ist es im Herbst. Und jetzt ganz bald werden wir auch da die Termine bekannt geben, wann wir nämlich die Einführung machen. Und die sind sehr praktisch. Das sind Workshops, Haute Schulstraße. Da geht es darum, was müsst ihr machen, um eine Schulstraße zu bewirken. Und da spielen eben diese Aktionstage eine sehr wichtige Rolle. Die Schulstraßen Aktionstage spielen auch eine wichtige Rolle, wenn ihr einen Zebrastreifen wollt, weil viele ist einfach dieses Thema gesamte Schulwegsicherheit und Gefahren bekommt Aufmerksamkeit. Und liebe Politik, kommt vorbei, schaut es euch an, hört euch die Eltern an, hört euch die Kinder an, die Schüler, auch die Lehrerschaft und meldet euch, falls ihr Fragen habt, gerne.
Ist deine Schule auch dabei, von der du vorhin erzählt hast?
Das hoffe ich. Da gibt es hoffen, glaube ich, die Verhandlungen noch. Aber ich denke, gerade diese Schule ist ein Beispiel, dass das ja auch noch mal diesen weiteren Kontext hat, nämlich im gewissen Sinne Demokratieerziehung. Also wie bekommen diejenigen Gehör überhört? Nach dem Motto, die Kleinen, naja, kommen in 5 Jahren, schwärmen die selber alle vom Auto, wenn sie dann 14 sind. Nein, wenn sie in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse sind, wissen die sehr genau, was sie wollen. Das ist die Erfahrung meiner Frau, die Lehrerin eben an einer solchen Schule ist, wo das hoffentlich stattfinden wird, dass die Begeisterungsfähigkeit der Kinder in dem Alter sehr groß ist. Und natürlich kommen auch dann die Vorwürfe, ja, das sei ja Indoktrination, aber da ist, glaube ich, wichtig, das wird ja wahrscheinlich auch eure Erfahrung sein, dass das eben sehr gut vorbereitet sein muss, etwa innerhalb der Schule, dass man dann in der Tat einen langen Vorlauf braucht, das
ja.
Thema gut einführen muss und eben mit solchen Aktionsformen auch begleiten sollte, die wirklich allen zeigen, hey, das geht und das macht auch Spaß. Das ist jetzt keine Zwangsveranstaltung, sondern wir gewinnen was. Wir leben sozusagen die Utopie schon mal ansatzweise wenigstens vor.
Ist es ja noch nicht mal eine Utopie? Ja, ich meine, Utopie klingt fast schon zu hoch. Das ist ja wirklich greifbar eigentlich auch. Ne?
Eigentlich ja.
Auch da, dass wer sich aufregt, dass Kinder auch selber gerne oder es als Indoktrination bezeichnet, dass sie gerne sicher in der Schule ankommen wollen, das finde ich schon fast... Also genau, finde ich fragwürdig sozusagen da und auch Kindern, also Kinder werden die ganze Zeit Rechte genommen und es ist ganz klar eine Aktion oder eine Idee oder ein Konzept, was Kindern Rechte gibt, weil Bewegung ist ein Recht von Kindern, Spielen ist ein Recht von Kindern und den Raum dafür zu haben und sicher von A nach B zu kommen ist ein Recht, eine körperliche Unversehrtheit ist ein Recht und es ist eigentlich eine Frechheit, dann von Indoktrination zu sprechen, weil eigentlich schränken wir im Moment Kinder sehr stark ein, was das angeht. In den Städten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dem können wir uns alle anschließen.
Allerdings, ja.
Vielen Dank, Gerina, dass du uns die Schulstraßeninitiative von Changing City vorgestellt hast. Das war wieder eine Ausgabe von Ring frei. Heute mit Gerina Holland, Christoph Jahr und Florian Kobler. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.